Moinsen, hier spricht der Stefan. 150. 150 Podcast-Episoden, ja klar, Podcast. Und das am 14.11.2024. Ganz genau, ihr habt richtig gehört. Wir sind bei ja klar, Podcast bei der 150. Episode angekommen. Und es wäre nicht mein Podcast, wenn ich mir nicht für die 150. Episode was ganz Besonderes ausgedacht hätte. Es gibt ein Special und zwar gleich zwei davon. Und zwar gibt es eine Episode, wie wir mit Ja klar Podcast im nächsten Jahr 2025 weitermachen. Meine sogenannten 11 plus 1 HR Basics. Und es gibt die Staffel 1 von I Like the Way You Pitch Me, ein Podcast-Special im Rahmen der 150. Ja klar Episode in ganz enger Kooperation mit Alligator, dem HR-Tech-Ökosystem und meiner grandiosen Co-Host Susanne Jung. Also freut euch auf die jetzige Episode, springt direkt rein und notiert euch gerne jetzt schon mal den 14.11.2024. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Berndt und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Thomas Perlitz begrüßen. Thomas zeichnet mehr als 30 Jahre HR-Erfahrung aus in den unterschiedlichsten Industrien, Tech-IT, Distribution, Konsumgüter, Pharma, Fashion sowie Private Equity und Venture Capital hat er in Unternehmen unterschiedlichster Größe und Internationalität die HR-Funktion inklusive C-Level leiten dürfen. So war er bei Siemens Nixdorf HR-Verantwortlicher für Zentral- und Osteuropa, bei Ingram Micro in der Geschäftsleitung, bei Henkel, wo er HR weltweit für den Unternehmensbereich Wasch- und Reinigungsmittel leitete. Es folgte die Gerresheimer AG, bei der er ebenso weltweit HR verantwortete. In dieser Zeit war er zusätzlich Präsidiumsmitglied beim Bundesarbeitgeberverband Glas und Solar. Er wechselte dann ins Private Equity Umfeld, war bei Best Secret CHRO und Geschäftsführer und ist derzeit Principal beim Alligator, dem HR-Ökosystem mit 25 Beteiligungen an Startups im HR und als Executive Advisor am Puls der Zeit zu HR-Themen. Eine weitere Episode im Ja klar Podcast und ich melde mich wie immer aus meinem Tonstudio in Mannheim-Seckenheim und begrüße heute den Thomas Perlitz. Den Thomas kenne ich jetzt schon ein bisschen länger, leider aktuell nur virtuell. Das holen wir aber demnächst nach. Ihr habt ja schon gehört, was er alles gemacht hat und kann in der kurzen Anmoderation. Und Thomas, ich grüße dich erstmal. Wo bist du gerade?
Ja, Grüße nach Mannheim in meine alte Studienstadt. Ich sitze vor den Toren Münchens, das ist Baltham an der Grenze so zu München, 20 Kilometer.
Wieder ein HR-Experte aus dem Münchner Raum. Ich glaube, davon haben wir in diesem Podcast, den es ja jetzt auch schon fast 2,5 Jahre gibt, schon ein paar mehr. Und für euch zur Info, es ist ja so, dass wenn wir solche Podcast-Aufnahmen machen, dass man sich vorher verabredet mit digitalem Termin, ne? Und dann hat man immer so ein bisschen Pufferzeiten. Und der Thomas und ich, wir mussten jetzt gerade unsere wirklich sehr lebhaften Diskussionen, mussten wir nahezu einstampfen, weil wir so viele gemeinsame Ideen haben, über die wir jetzt noch nicht wirklich fundiert sprechen können, aber da sei allen gewiss, da kommt bestimmt ein bisschen was dabei raus. Thomas, wir wollten eigentlich, das war der Ursprung, das war die Idee, so Quo Vadis HR, dann hast du in der Zwischenzeit mit der geschätzten Kollegin Miriam Sternitzky in der Personalwirtschaft auch nochmal einen Artikel gepostet. HR-Führungskräfte sind zu oft zu soft und vernachlässigt HR vielleicht die Basics in der Personalarbeit? Lass uns mal so anfangen. Du machst ja HR jetzt auch schon ein bisschen länger als ich. Wenn du von Basics sprichst, was meinst denn du da?
Also da fängt es einfach wirklich mit dem Klassiker an, dass ich mal dafür sorge, dass meine Gehälter und meine Überstundenzuschläge und Schichtsysteme und so weiter reibungslos laufen und ich nicht dauernd die Mitarbeiter am Schreibtisch habe, die wissen wollen, wie es denn jetzt ist. Und da hat schon viel sich verändert, weil viel outgesourced wird und vieles nicht mehr im eigenen Haus ist, was es sehr komplex macht. Dazu gehört natürlich auch das ganze Thema, sauber deine Themen arbeitsrechtlich zu beherrschen. Wobei ich nicht meine HR aus einer Arbeitsrechtsbrille zu sehen. Ja, es ist wieder nochmal eine Thematik vor sich. Ne? Also ich bezeichne gute HR-Arbeit, die braucht eigentlich keinen Anwalt. Ja, also der Anwalt ist die letzte Station sozusagen.
Bin ich voll bei dir und wir werden ja auch, ich bin gespannt auf deinen Blick, das ist zumindest das, was ich kenne, wenn ich jetzt auch in die Firmen als HR-Architekt reingehe, dann sind das auch tatsächlich immer die ersten Anforderungen, ne? So nach dem Motto, schau mal auf unseren Payroll-Prozess, wir haben da so ein paar Aufheber und Kündigungen, können wir das nicht auch irgendwie anders machen, ne? Ist es das schon gewesen mit den Kernaufgaben? Weil das ist ja eigentlich relativ zügig schon, wenn man einmal drauf geguckt hat, kann man diese Prozesse ja relativ zügig aufsetzen.
Ja, wenn es so zügig wäre, würden wir beide schon gar nicht reden, ne? Und dann gäbe es ja auch gar nicht dauernd die Problemchen da. Geht natürlich weiter, ne? Also ich gucke hier im Jahre 2024 manchmal in Personalabteilung und finde, Arbeitsverträge kann man gar nicht so nennen. Also irgendwie lohnt
ja.
Ne? Also ganz ehrlich, dass man mal sauber strukturierte Arbeitsverträge hat, sich da aber bitte auch aus einem Marketinggedanken treiben lässt, schon wieder ganz wichtig. Ne? Also wir sind aus dem Zeitalter raus, dass ich da reinschreiben muss, Firma ABC im folgenden Arbeitgeber genannt, ne? Der Herr sowieso im folgenden Arbeitnehmer genannt und dann wird da ein Rechtsdeutsch abgefackelt, dass dir schlecht wird. Ja, also das hat Gründe, brauchen wir jetzt auch nicht vertiefen, wie das denn dazu kam. Aber ein Arbeitsvertrag zum Beispiel ist ein Marketinginstrument. Den setze ich ein, um neue Mitarbeiter zu gewinnen. Da gebe ich Kultur raus, da gebe ich alles raus. Und wenn ich als flexibles, agiles Unternehmen dann jemand Neues einen Vertrag hinlege mit 40 Seiten, dann fragt er, wie agil ist denn das Unternehmen? Ja, also hier fängt es schon an, dass man wirklich gucken muss, was passt zur Kultur und wie weit will ich auch immer alles verschriftlichen. Ne? Also wir sind bei der Payroll, wir sind bei sauberen Arbeitsverträgen, wir sind bei sauber aufgesetzten Minimalprozessen, das Thema Urlaub und all solche Dinge. Ne? Dann rennen die Leute heute noch rum und fragen, wie viele Urlaubstage habe ich denn? Ja, Krankheit, also diese Basic-Prozesse, damit man überhaupt produktiv sein kann. Ja, das könnte man jetzt weiter noch vertiefen. Die will ich mal anreißen. Die müssen einfach beherrscht sein. Das ist wie mit dem Auto. Du brauchst nicht ins Gelände fahren, wenn der Jeep nicht wenigstens 4 Räder und auch noch einen vernünftigen Griff hat auf den Reifen. Und das wird häufig vernachlässigt.
Mit vernachlässigt meinst du dann auch, dass es nicht wirklich bewirtschaftet wird, weil keiner da ist, der es kann oder weil es keine Priorität hat? Was ist da dein Blick drauf?
Das hat für mich wirklich zwei Perspektiven. Die Perspektive eins ist, dass ich ja sehr provokativ bin und auch mit ihm selber schon mal ein bisschen darüber gestritten habe und behaupte ja, Dave Ulrich hat uns umgebracht. Das ist jetzt ein Bild, ne? Nicht Dave Ulrich. Der ist selber nicht ganz glücklich darüber, was man aus seinem Modell gemacht hat und wie es danach dann sozusagen implementiert wurde. Aber ich sage mal, das Aufteilen, Aufschneiden des HR-Bereiches und das dann auch Zerfleddern, na, nach dem Motto, Payroll passiert da hinten, das source ich aus oder ich habe einen Shared Service in Bratislava, führt dazu, dass die Kompetenz am Mitarbeiter ja gar nicht mehr so da sein kann. Na, wenn du als HR-Verantwortlicher dann sagst, naja, also bei der Frage wenden Sie sich mal ans Shared Service Center in Bratislava. Im Zweifel kaum Deutschkenntnisse, nur Englisch, Sozialversicherungsrecht, Payrollrecht, wissen sie alles nicht richtig. Na? Und das heißt, dadurch ist natürlich viel verloren gegangen, wo das Wissen sich gar nicht mehr so angeeignet werden kann, was man bräuchte. Du bist nur klasse im Gelände, wenn du deinen Jeep schon 20 Mal in einer normalen Straße gefahren hast. Dann kannst du dich weiterentwickeln. Fehlt. Also es fehlt. Das Zweite ist, dass leider aus dieser Perspektive, die so häufig ist, warum gehen Sie denn ins HR? Ich möchte was mit Menschen machen. Dazu führt, dass man dann noch nicht so richtig Freude dran hat an diesen so... Oh. Arbeitsvertrag, Payroll, Anträge und denkt, HR muss unbedingt absolut fancy sein. Ja, aber es ist eben ein nicht das eine und das andere nicht, sondern es ist immer ein sowohl als auch. Und nur in dem Mix und auch in der Kenntnis, was gerade gefordert ist, muss ich aktiv sein. Und wenn ich aus der Ausbildung vielleicht einen blinden Fleck habe, aber ich komme in ein Unternehmen, wo diese Basics gemacht werden müssen, habe ich ein Problem.
Und diese Basics und nicht fancy zu sein, ist eine schöne Brücke zu dem, was ich mit dem Arthur Reich im Recruiting mache, weil genau da sagen wir es auch, dass im Recruiting auch die Basics fehlen und dass alle Firmen eigentlich natürlich auch getrieben daraus, dass man irgendwie im Employer Branding und im Marketing gut und stark sein muss, wollen alle immer irgendwie fancy sein. Aber in dem Moment, wo man fancy sein möchte, aber diese Basics komplett verliert oder vergisst oder nicht priorisiert und beispielsweise einen Arbeitsvertrag gefühlt eine Woche dauert, bis er ausgefüllt ist, bis er erstellt ist, bis dann der Unterschriftenprozess funktioniert, damit gewinnt man keine Blumentöpfe am Ende des Tages, wenn der Arbeitsvertrag richtig erstellt ist. Das ist eine Kernaufgabe und Anforderung, dass das einfach sauber, smooth funktioniert. Aber da müssen wir halt trotzdem anfangen. Da stehe ich auch schon seit Jahren genau auf deiner Seite und sage, wenn wir das nicht können, diese nicht wertschöpfenden Prozesse, wenn wir die nicht im Griff haben, wie sollen uns denn alle anderen wertschöpfende Prozesse zutrauen? Das kann ja irgendwie auch gar nicht funktionieren.
Nein. Und übrigens, perfektes Beispiel, weil do the basics right. Spricht die Leute dann schnell an. Also die Bewerbung kommt rein. Reaktionsgeschwindigkeit ist wichtig. Heute haben wir so viele Kanäle, über denen du es machen kannst. Zügig Feedback, zügig rein in den Prozess, zügige Gespräche, die Linie oder die Fachabteilung dazu kriegen, dich 3 Wochen über eine Bewerbung rumzubrüten. Also genau das sind absolute Basics und nicht Rocket. Die haben die an einem Flipchart irgendwie in 5 Minuten runtergeschrieben und man fragt sich, wieso läuft das nicht? Und wie du sagst, da habe ich vorher 30.000 Euro für, keine Ahnung was, TikTok und Instagram-Posts und weiß ich was ausgegeben, ne? Und verbrenne alles, weil ich das nicht mache.
Das habe ich schon. Also ich weiß, dass du an einem Paper mitgearbeitet hast von der DGFP, wo es um integriertes Personalmanagement geht, ne, ins Business. Also das ist alles immer irgendwie schon da. Ich meine mich zu erinnern, dass ich meine damalige Masterarbeit auch mit auf Basis dieses Buches oder ist, glaube ich, einfach ein Paper, ne? Also ich weiß gar nicht, ob man das Buch, dann habe ich nur einen Auszug gerade vorliegen, hat ein bisschen mehr als 27 Seiten, aber dann ist es ein richtiges Buch, ja, genau. Der Thomas zeigt das gerade hier in die Kamera, das könnt ihr dann nicht sehen, aber es ist sehr witzig. Und da auch schon, ne, da habe ich über wertschöpfende und nicht wertschöpfende Prozesse im HRM gesprochen. Aber jetzt haben wir diese ganzen Prozesse mal aufgesetzt, aber dann scheitert es ja trotzdem immer noch an der Haltung von vielen Unternehmensführungen gegenüber dem Thema HR. Die haben aus meiner Sicht, ich bin gespannt, wie du das siehst, du hast ja auch in andere Organisationen nochmal Einblick als ich, die sehen heutzutage oftmals immer noch nicht den Mehrwert insgesamt von HR und sagen, kostet mich alles nur Geld, löst keine Probleme, will ich deswegen nicht und staff ich deswegen auch nicht. Ja. Oder gehe ich dann einen Schritt zu weit?
Nein. Ist eine traurige Situation. Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber es ist wirklich so. Und fangen wir ganz oben an. Das fängt damit an, dass schon Aufsichtsgremien, ob nun Aufsichtsrat oder Beirat, diese Kompetenz überhaupt auch nicht bei der Besetzung von Aufsichtsräten und Beiräten oder auch teilweise bei der Besetzung natürlich vom C-Level, wie man so sagt, nicht berücksichtigt. Jedenfalls nicht richtig. Und das ist natürlich auch eine Frage von blinden Flecken. Weil wenn man Individualgespräche führt, dann machen die immer ganz gut die Augen auf. Das hat aber wieder meiner Meinung nach den Grund da drin, dass, und das ist dann die Ausnahme, da wo ich das positiv erlebt habe, da waren das eigentlich fast ausnahmslos Aufsichtsräte, Beiräte oder auch CEOs, die entweder schon vor mir oder durch mich gesehen haben, welchen Wert HR. Das heißt, ich oder meine Vorgänger in den Positionen, wo ich dann hingegangen bin, haben denen sozusagen den Mehrwert gezeigt. Und dann haben sie ihn gesehen, dann haben sie ihn verstanden und plötzlich angefangen, ihn einzufordern. Und hier ist es leider auch so, ich habe ja dann immer wieder Gespräche, naja, HR ist wichtig, aber das kann ja auch einer aus der Linie machen. So, und wenn du dann mit denen, kann er ja auch, wenn er bestimmte Voraussetzungen hat und Ausbildung hat und so weiter und so fort, keine Frage. Aber du brauchst auch Handwerkszeug. Mhm. Und das wirklich zu beschreiben, was das für ein Handwerkszeug ist, auf den entsprechenden Entscheidungsebenen und wie relevant das sein kann, das ist uns einfach noch nicht richtig gelungen. Und das führt ja dazu, das kann auch der oder der machen.
Wie hast du es geschafft, den Leuten dann den Mehrwert zu zeigen? Weil das hast du ja gerade als Beispiel genannt, ne? So nach dem Motto, ich habe denen den Mehrwert gezeigt, das haben die dann direkt verstanden und dann haben sie es irgendwann auch eingefordert. Das ist natürlich wunderbar, wenn das eingefordert wird, weil dann hat man schon mal diese Hürde übersprungen und dann ist es normalerweise auch relativ leicht, jetzt mal wirklich in Relation gesprochen, dann auch wirklich die Prozesse in der Organisation mit dieser Rückendeckung dann durchzusetzen, ne? Weil oftmals ist es dann ja auch so, dass man nicht die notwendige oder sogar hinreichende Rückendeckung oder dass die den viel zitierten Fels in der Brandung hat im C-Level und dann geht man als HR da durch die Gegend, möchte neue Prozesse aufsetzen, diskutiert mit Führungskräften bis nach Mappen über den Prozess und wie wir es denn machen wollen aus einer aus einer Bewerberzentrierung zum Beispiel heraus. Aber die Führungskräfte wissen teilweise ganz genau, ich kann eh alles das machen, was ich hier möchte, weil das, was der Bernd da formuliert, das wird sowieso wieder einkassiert. Wie hast du es geschafft, diesen Mehrwert dort zu platzieren, auch nachhaltig zu platzieren?
Also sag mal, sind mal für mich jetzt mal im Groben zwei Felder. Das eine ist, gehe ich kurz zurück, was ich vorhin gesagt habe, also gute HR-Arbeit zeichnet sich auch dadurch aus, dass ich eben keinen Rechtsanwalt brauche. Plakativ, wir wissen alle, dass es Situationen gibt, wo ich ihn brauche. Aber es gibt auch viele Kulturen, die ganz früh die Themen einen Anwalt rüberwerfen, ja, und dann soll der mal machen. Und das heißt, dass du wirkliche Personalthemen für das Unternehmen wertschöpfend oder werterhaltend, na, oder wertbringend lösen kannst. Ob das große Aufhebungsfälle sind, ob das Restrukturierungsfragen sind, da bin ich jetzt auf der Kulturebene. Also wie löse ich das mit Menschen gemeinsam so, dass es am Ende natürlich auch weniger kostet als mehr und tue ich es auch kulturell so wertschätzend, sag ich mal. Man kann nämlich auch Trennung wertschätzend tun. Ja, es wird häufig total missverstanden.
Ja.
Und hier sei nur ein Satz bemerkt, Trennungsmanagement macht man nicht für den, der geht. Trennungsmanagement macht man für die, die bleiben.
Mhm.
Denn die sehen, wie wir mit der Person umgehen und ändern eventuell ihr Verhalten, ihre Motivation dem Unternehmen gegenüber, weil sie sehen, oh, so will ich hier nicht behandelt werden. Also die Schäden, die durch falsches Trennungsmanagement ausgelöst werden in dem Missverständnis, na, ich will mich ja hier vom Bernd trennen, ja, ist doch mir egal, der ist ja danach eh weg. Ja, der mag weg sein, aber erstmal redet er dann auch noch schlecht über uns, wenn wir es schlecht machen. Aber drumherum sehen es ja alle. Das ist das eine Feld, also dass die Leute, dass man eine personenbezogen, kulturell wertebasierende Umsetzungskompetenz hat und damit Organisationen eben gut durch Krisen managt, wo eben bestimmte Personalmaßnahmen notwendig sind. Das andere ist das Thema, was ich ja immer so stresse wirklich. Du musst halt das Business verstehen. Und wenn ich das Business verstehen meine, dann meine ich, du musst in der Lage sein, mit meinetwegen einem Bereichscontroller in einem Logistikbereich durch die Zahlen zu gehen. Und du siehst, oh, Produktivität geht runter. Weiß ich nicht. Beladungsgeschwindigkeit bei den LKWs geht runter. Ja, weiß ich nicht. Wenn du irgendwo was zusammenpackst bei Amazon oder irgendeinem, dass du Sachen in die Kiste packst, geht langsamer. Ja, und solche Dinge, Krankenstände sind hoch. Dass du in der Lage bist, aus diesen bereichsspezifischen KPIs die richtigen Fragen zu analysieren. Warum wird jetzt der Wagen in der Masse weniger und schnell langsamer bepackt? Dann kann die Antwort sein, ja, wir haben gerade eine Systemumstellung. Gut. Kann aber auch sein, gute Frage. Die Maschinen, die wir da im Einsatz haben, stehen da schon lange. Also ein Hinweis auf die Leute, die da arbeiten. Und so musst du jeden KPI eigentlich in der Lage sein, in eine HR-Denke zu transferieren und plötzlich hast du einen Actionplan. Ich muss da hingehen und sagen, habe ich ein kulturelles Thema, weil die Geschwindigkeit runtergegangen ist, also Führungskraft performt nicht. Vielleicht habe ich ein Sprachthema. Ne? Vorarbeiter, Serbe, alle andere, der Mix, den man in der Logistik häufig hat, ne? Also eine Sprachenvielfalt und deswegen geht die Produktivität runter, weil die überhaupt keine Anweisung verstehen. Was ist es? Oder? Werden sie getriezt? Ne? Was ist es? Sind sie nicht ausgebildet? Und so leitet man aus KPIs ab, was zu tun ist, macht seine Actionpläne, liefert dann ab und guckt wieder nach ein paar Monaten, kommt die Produktivität oder nicht?
Also ZuhörerInnen, die jetzt tatsächlich schon seit über 2 Jahren mit mir jetzt hier dabei sind, die wissen ganz genau, dass das, was du jetzt da gerade gesagt hast, Thomas, dass ich das 1:1 so doppelt und dreifach sogar unterstreiche, ne? Und dass das auch meine Erfahrungswerte sind. Hast du einen Tipp oder Trick für Menschen, die jetzt hier zuhören und sagen, ja, das habe ich alles verstanden und das leitet sich dann auch alles logisch dann auch ab, aber so dieser erste Schritt, auch auf einen C-Level zuzugehen, das fällt mir schwer. Also die sind oftmals noch vor dieser Hürde. Wenn diese Hürde einmal übersprungen ist und der CEO, bleiben wir mal bei dem Bild, das dann verstanden hat, ich glaube, dann ist auch alles relativ einfach. Aber hast du aus deiner langjährigen Erfahrung und Praxis eine Idee für Menschen, die jetzt in dem Bereich auch was verändern wollen, wie man auch den Mut aufbringt, sich dann auch mal von einem CEO, vor einer CEO oder einer CFO sich aufbaut und sagt, so wie ihr das jetzt da gerade macht, so können wir unseren Laden in 3 Jahren schließen. Das bedarf ja einer ganzen Menge Mut in allererster Linie, so würde ich es beschreiben.
Ja, also es sind erstmal zwei, drei Komponenten und Mut gehört ganz sicher dazu. Also das erste ist natürlich, dass ich an mich den Anspruch haben muss, ich will es verstehen. Und damit meine ich auch als HR-Business-Partner, wenn ich jetzt in einer Firma neu anfange und ich bin für einen Produktionsbereich dann verantwortlich in einer kleineren Fabrik, lass es 200 Mitarbeiter in der Produktion sein, 3 Schicht, dann muss ich einfordern, dass ich da arbeite im Onboarding. Und ich meine nicht, ich lasse mich 2-mal durchführen. Ich meine mitarbeiten, als wäre ich Praktikant. Ich mache dann halt, und zwar in jeder Schicht, nicht nach dem Motto, naja, Nachtschicht. Ja, eine Nachtschicht läuft völlig anders als eine Tagschicht. Das heißt, ich muss den Anspruch haben, ich will es verstehen. Einmal prozessual, inhaltlich die Abläufe, daraus kann ich ja dann schon wieder meine HR-To-Dos ableiten. Oh, da hinten, das funktioniert nicht, weil und ja, solche Dinge. Bis zu, ich baue doch die notwendige Relation auf zu den Menschen, die ich betreue. Ich kann doch nicht nach 6 Monaten gefragt werden, na, kennst du schon mal einen Huber? Nee, wieso? Ja, der ist halt immer in der Nachtschicht. Das geht nicht. Also wenn du einen kleinen Betreuungsbereich hast von 200 Leuten und du sagst mir nach 9 Monaten, ich kenne die noch nicht alle, weiß ich nicht, was du unter HR-Business-Partnerschaft verstehst. Und das kannst du natürlich größer spinnen. Ne? Also wenn du dann größer bist und dann musst du halt die Fabriken in Summe mehr verstehen. Also du musst immer den Abstraktionslevel höher legen, weil wir ja gerade darüber sprechen, wann gehe ich dann zu einem C-Level. Das heißt, ich mache mir ein vernünftiges Bild, analysiere die Dinge, baue parallel diese Vertrauensschiene auf, dass mir auch zugehört wird, dass man mich als Gesprächspartner will. Und dann muss ich natürlich auch die Sprache dieses Levels, ob das nun Abteilungsleiter-Level ist, Bereichsleiter oder globale Verantwortung oder C-Level, ich muss deren Sprachwelt lernen. Das sind teilweise Darstellungsformen, eben wie baue ich eine Präsentation auf, wie ist das logisch, wie kondensiere ich Komplexität, ohne was wegzulassen. Wie kriege ich das rüber? Weil du gehst ja dann sehr in eine Bildsprache. Was führte ich für Diskussionen gerade mit Controlling? Na? Ja, dann machen wir halt in die Präsentation hier so einen Auszug aus einem Excel-Spreadsheet. Ich sag, hört auf damit, der Mensch ist visuell. Natürlich, wenn du aus der Zahlenwelt kommst, schaust du dir so ein Spreadsheet an und vor dir geht ein Film ab.
Ja.
Ja, aber doch nur, weil du aus der Sprachwelt kommst. Na? Und nicht der Marketingchef als rausgegriffen, sondern visualisiere, das ist übrigens die hohe Kunst der Senior Controller. Wie visualisierst du Zahlenmaterial und eine einzelne Zahl ist lange nicht so viel wert wie ein Trend. Entscheidend ist doch, ob sich etwas verbessert oder verschlechtert und wie es sich verhält. Und nicht zu sagen, die Zahl ist hoch oder niedrig, das ist auch wichtig, aber relevant hat immer, wo kommt der Trend her, wo geht da hin, ne, und solche Dinge. Und das musst du dann verinnerlichen, weil das deren Sprache ist. Was habe ich häufig, gar nicht in meinem HR, sondern auch bei anderen, die neu auf dem Level waren, dann hinterher, ja, das war ja nichts. Ne? Dann guckst du dir die Unterlagen an, das konnte nichts sein. Gar kein Vorwurf. Es ist einfach nicht die Sprachwelt gewesen. Und der Anspruch dort oben ist eben, du musst unsere Sprachwelt sprechen. So. Und wenn die Zahlen gesteuert ist und wenn die KPI getrieben ist, dann musst du eben den Mehrwert deiner HR-Themen umsetzen. Bei dem Beispiel zurück. Okay, ich sehe, da ist eine ganz gemixte Kultur, deswegen geht die Produktivität runter, weil die sprechen alle möglichen Sprachen, da können keine Anweisungen gegeben werden, ne, und es kann auch nicht richtig korrigiert werden. Deswegen dauert der Beladungsprozess länger. So. Dann muss ich darauf eine Antwort finden und sagen, keine Ahnung was jetzt, ne? Ich muss kleinere Einheiten, die dieselbe Sprache sprechen, machen oder eine clevere Software mit einer App, wo ja. Ich dann in den ganzen Languages automatisch Arbeitsanweisungen übersetze. Also ich muss solche Lösungen suchen. Dann muss ich sagen, werden die Zahlen hochbringen oder nicht? Ja, und dann kann ich mich hinstellen und sagen, wir führen die Lösung ein. Ne? Wir machen das jetzt, wir steuern über App Oder über, gibt ja auch diese schönen kleinen LED-Dinger, die du so am Arm hast, ne? Gerade in Logistikzentren. Da stehen dann die Anweisungen drauf. Das kannst du Multilanguage machen, ne? Und kannst sogar Bilder machen, Filmchen machen. So, jetzt musst du rechnen und sagen, okay, ich mache das Invest, ich habe so einen Produktivitätsverlust, weil die nicht schnell genug sind, habe die Stundenlöhne, kann das rechnen, kann sagen, jeden Tag verlieren wir dadurch da, ne, so viel, wir geben das zu aus, kann meine Investitionsrechnung machen, das Einführen kostet das, wenn wir das eingeführt haben, dann wird die Produktivität wieder hochgehen, da, rechnest den Case.
Wenn ich dir so zuhöre, Thomas, und das tue ich wirklich wahnsinnig gerne, dann muss man eigentlich direkt rüber nach Ludwigshafen fahren, zu mir an die HWG LU, wo ich selber Bachelor und Master studiert habe. Und eigentlich müssten wir uns das Curriculum aus dem Bachelor und aus dem Master nehmen, einmal mit einem dicken Rotstift durch und dann from scratch nochmal neu solche Studiengänge aufsetzen, weil ich glaube, da fängt es dann natürlich auch ein Stück weit an. Also ich provoziere jetzt auch bewusst und überspitze auch ein bisschen. Da waren noch ein paar Dinge dabei, die waren ganz cool. Also nicht falsch verstehen, ich habe da sehr gerne studiert und auch einiges mitgenommen. Aber mal ganz ehrlich, wenn man Thomas zuhört, wenn man den anderen Menschen bei mir im Podcast zuhört, wenn man ein Stück weit auch Wert darauf legt, was ich so von mir gebe, dann ist alleine schon, und da sind wir wieder bei Basics, ist in der grundlegenden Ausbildung läuft, glaube ich, schon einiges nicht in die richtige Richtung. Ne? Weil das, was du jetzt gerade angesprochen hast, ja, es gibt einen Kurs VWL, ja, es gibt einen Kurs BWL und auch Mathe. Aber was haben wir da in Mathe gemacht? Stochastik, Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das fand ich im Abitur schon daneben in der Verhältnismäßigkeit zu anderen Themen. Aber beispielsweise so ein Studium mal aus der Business-Perspektive zu bauen, dass wir am Ende des Tages Personaler, Personalerinnen bekommen, die in eine Organisation reingehen und dann am Ende rausgehen mit dem, der hat das Unternehmen vorangebracht und parallel mit den Menschen richtig gut gearbeitet. Da wollen wir doch hin.
Ja, und ich glaube, es ist fast ein normales Phänomen, dass wir diesen Zustand haben. Es findet nämlich nicht die Verknüpfung und der Transfer statt, sondern du kriegst halt vermittelt BWL, ne, oder Stochastik, klar, wie rechnest du was, oder du lernst dann eben auch mal eine P&L, wie ist die aufgebaut, ja, das hast du dann. Dann kriegst du auf der HR-Seite vermittelt, oh, eine Mitarbeiterbefragung, die setze ich so und so auf, so strukturiere ich die Fragen sollten drin sein. Es fehlt aber immer der Transfer. Das heißt, jetzt weiß ich, wie eine P&L ist, aber das, was ich vorhin sagte, was kann ich denn jetzt wieder rauslesen, um dann meinen Actionplan für HR zu machen? Das wird nicht gemacht. Ja, also ich weiß sozusagen, ich habe das Modul Sprachtraining, ja, und ich habe das Modul, ich kann diese Zahlen da sehen, aber wie verbinde ich das? Das findet nicht statt. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei, bei dem Beispiel bleiben gerne hier zu dem Thema Mitarbeiterbefragung. Das, was an Geld verbrannt wird beim Aufsetzen und Design solcher Befragungen, das bräuchten wir beim Umsetzen.
Ja.
Denn es ist nicht die Designfrage und der Inhalt, sondern das Arbeiten mit den Ergebnissen, was den Erfolg bringt. Und jetzt sind wir bei den Basics. Das ist Basic. Und das Ergebnis der Mitarbeiterbefragung kommt. Ich habe bereits den Termin 3 Tage später schon vor 3 Monaten gemacht, wo ich die Ergebnisse dem Vorstand zeige. Dann kriegt es der Betriebsrat oder so. Dann geht's in die Abteilung. Dieser Timetable, der steht bei mir, wenn ich die Befragung noch gar nicht sozusagen den Knopf gedrückt habe.
Ja.
Denn das Übliche ist ja, jetzt liegt der Report vor. Wann tagt denn der Vorstand? Oh Mist, war vor 2 Tagen. Nächstes Meeting in 3 Wochen. Ja, und dann ist der Vorstand nicht da, da hat der Urlaub. Oh, dann können wir die Ergebnisse erst in 6 Wochen angucken? Kannst du in die Tonne treten schon. Und das ist alles basic. So ein Prozess professionell aufsetzen zu können, dann auch hochprofessionell abfahren zu können, mit den Ergebnissen sauber zu arbeiten, Ergebnisse danach zu liefern. Und das wird dann halt häufig, das struggles, aber vorher schon 50.000 ausgegeben mit irgendwelchen tollen Beratungsunternehmen, um die Fragen richtig zu formulieren. Da sitzen wir dann 4 Stunden.
Ja, da triggerst du gerade was enorm. Das kriegen wir in die heutige Podcast-Episode gar nicht mehr rein bei, ja klar. Aber vielleicht abschließend abschließend heute zum Ende der Episode. Genau das Thema habe ich jetzt gerade in meinem Interim-Mandat, ne? Auch wieder als Architekt, auch wieder basic. Und ich gehe da gerade auch rein und sage, 20 Fragen kann man machen, muss man aber nicht. Separate Diskussion. So, welches Tool nehmen wir dafür? Okay, ABC kostet vielleicht ein paar 1000 Euro, da in dem und dem Tool ist okay. Aber haben wir denn schon kommuniziert, also wirklich genau die Frage, haben wir denn schon kommuniziert, wann der Survey genau rausgeht, wann wir die Ergebnisse im All Hands präsentieren, wann wir es auf Abteilungsebene runterbrechen, die Firma hat jetzt keinen Betriebsrat, den müsste man sonst auch noch einbinden, steht der Kommunikationsplan ja oder nein? Und dann wurde ich angeguckt wie ein Auto, auch kein Vorwurf, ist auch international, Amerika, Deutschland, Kommunikationsplan, ja, wir machen den Survey und dann gucken wir mal. Da habe ich gesagt, genau das nicht. Da sind wir nämlich wieder bei einem absoluten Basic, dem roten Faden. Kommunikation ist einfach alles. Oder anders gesprochen, kommt im nächsten Sammelbandartikel von mir raus, ohne Kommunikation ist alles nichts.
Yes.
Ne?
Yes. Und das machst du zweimal, so eine Befragung, und dann wunderst du dich, dass keiner mehr teilnimmt, dann kriegt HR wieder auf den Kopf, warum nimmt denn keiner mehr teil? Oh, wissen wir auch nicht, ne? Und dann ist das Ding auch verbrannt.
Dann ist das mega verbrannt. Dann kommen die Leute mit dir, ja, ihr fragt ja nur ab, um zu wissen, wer es denn dann wirklich ist. Anonymität konntet ihr euch sonst wohin schieben, so ungefähr, ne? Da denke ich mir auch, ja, habe ich, genau den Fall habe ich jetzt, ne? Das ist letztes Jahr wirklich sehr schief gelaufen, deswegen bin ich jetzt erstmal ganz vorne dran, dass wir den Kommunikationsplan so bauen, dass die Leute uns erstmal wieder ansatzweise Vertrauen schenken. Ob dann am Ende 70% oder 75% ausgefüllt haben, ist nicht die Frage. Also alles zwischen 70% und 80% ist von der Teilnahmerate eine tolle KPI. Das ist super. Da kommt es nicht auf den letzten Prozentpunkt drauf an. Aber alleine diese Tatsache, sich nur, ja, die Ergebnisse, ja, die waren alle, nee, die Mitarbeitenden wollten das alle nicht, weil die haben dem nicht geglaubt. Die haben dann im Survey gelogen und solche Dinge. Da habe ich gesagt, oh, das ist jetzt interessant, weil das sagt auch viel über die Kultur hier aus.
Wie?
Das jetzt gerade aufzuräumen, das ist eine Aufgabe, die ist so unfassbar grundlegend und basic, und da muss man nicht unbedingt direkt ein HR-Studium gemacht haben, sondern da ist auch ganz viel gesunder Menschenverstand mit dabei, weil, was meine Oma mir immer beigebracht hat, ist, Gott hab sie selig, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Das spielt bei mir immer wieder eine Rolle.
Nächster Podcast.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Ja, aber weißt du, das sind ja, also wir könnten ganz viel nur an solchen einfachen Sätzen, na, was da alles schiefläuft, genau das. Und dann wundert man sich hinterher, ne? Und das war mit Ansage, wie ich immer sage. Es ist mit Ansage.
Ja, ne? Mit Anlauf vor die Wand.
Ja. Ne? Und dann, wie gesagt, dann nach dreimal gemacht, und dann ist das Unternehmen kulturell in einer ziemlichen misslichen Lage, wo du es wieder rausholen musst. Also du kannst mit einer falsch eingesetzt und falschen Umgang mit der Mitarbeiterbefragung mehr kaputt machen, als du überhaupt ahnst.
Genau, und dann ist es gut, wenn Firmen merken, okay, da ist was schiefgelaufen, wir holen uns mal einen Experten von außen rein, der ein bisschen neutraleren Blick hat, der das in anderen Organisationen schon mal ganz erfolgreich aufgebaut hat, aber es fängt auch da, und dann machen wir für heute einen Knopf dran, sonst sprechen wir morgen noch, Thomas, worauf ich keinen Stress mit habe, aber wir wollten ja jetzt hier nicht den Podcast-Rekord aufstellen, hatten wir uns zu
machen. Wir machen dann mal den 24-Hour-Podcast.
Wir machen dann mal so einen, aber das machen wir dann auf jeden Fall live, entweder bei dir in München oder bei mir in Mannheim, weil da brauchen wir von außen dann auch noch ein paar Leute, die uns ein bisschen mit Essen und Getränken füttern und so, dass wir da dranbleiben können. Aber es sind am Ende des Tages so viele Basics, und das Erschreckende ist, dass im Jahr 2024, und wir haben es am Anfang schon kurz gesagt, eigentlich ist doch alles schon da, auch an Literatur und an guten Beispielen, an schlechten Beispielen. Nein, wir sind alle so verkopft, wir müssen da alle unseren irgendwie Ego-Trip fahren, anstatt sich, und das ist jetzt mein Hinweis, sich mit Menschen zu vernetzen, die wirklich nach vorne schauen, die im HR was verändern wollen und nicht so künstlich auf ihren sturen HR-Prozessen drauf sitzen. Die sind alle wichtig und richtig, aber ich glaube, es muss so menscheln mit allen anderen Bereichen, dass die Verknüpfung zum Unternehmenserfolg da ist. Und ich glaube, genau da haben wir noch scheiße viel Arbeit, wir zwei.
Aber
und alleine sind wir auch nicht.
Aber wie?
Cool. Thomas, ich danke dir für deine Einsichten. Wir bleiben im Austausch. Wir haben es ja eingangs gesagt, wir haben da so ein paar Ideen, die wir jetzt mal weiter durchspinnen. Wir sind ja eh über Alligator miteinander vernetzt. Ich freue mich über jeden weiteren Touchpoint, der da kommt, und an alle da draußen. Der Kampf ist noch nicht verloren.
Never give up.
Never give up. Danke dir, Thomas. Schöne Grüße. Auf bald. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.